Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben in Brüssel weiter nach Auswegen aus der Schuldenkrise gesucht. Um Griechenland mehr Spielraum zu verschaffen, wollen sie Banken und private Anleger dazu bringen, auf einen größeren Teil ihres Geldes zu verzichten. Das wiederum erfordert eine Stützung der Banken. Endgültig beschlossen werden konnte das heute aber noch nicht. Erst muss noch der Haushaltsausschuss des Bundestages darüber abstimmen.
Draußen demonstriert die Occupy-Bewegung gegen einen Rettungsschirm für die Banken, wie es heißt. Drinnen lassen die Gipfelorganisatoren Schirme an Journalisten verteilen. Dabei ist der Fahrplan zum Euro-Rettungsschirm gerade gestört. Auch die Sicherung der Banken lässt weiter auf sich warten. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy hatten im Vorfeld Differenzen. Heute betonten die beiden ihre Gemeinsamkeiten. Dennoch wurden die Gipfelentscheidungen vertagt. Alles sei so kompliziert.
Diese technischen Arbeiten sind jetzt in großem Nachdruck in Gang gekommen. Ich glaube, dazu haben Deutschland und Frankreich auch einen erheblichen Beitrag geleistet.
Viel Zeit, sich über die Glückwünsche zur Geburt seiner Tochter zu freuen, blieb ihm nicht. Sarkozy sorgen die Pläne, Griechenland statt der geplanten 21% bis zu 60% der Schulden zu erlassen. Das könnte zu Problemen bei französischen Banken führen. Die haben Griechenland besonders viel Kredite gewährt. Was für uns wichtig ist, die Sparer dürfen ihr Geld nicht verlieren. Die Kunden müssen das Vertrauen behalten. Und die Wirtschaft muss weiter die notwendigen Kredite bekommen, um das Wachstum zu sichern. So wird jetzt fieberhaft an einem Plan gearbeitet, wie man Griechenland weiter entschulden kann, ohne die großen Banken in Schwierigkeiten zu bringen. Am besten so, dass auch der Internationale Währungsfonds und damit die Amerikaner überzeugt werden. Denn auch das IWF-Geld wird gebraucht. Das Wichtigste seien jetzt aber Fortschritte bei der Haushaltspolitik. Wenn wir dazu eine begrenzte Änderung des Lissabon-Vertrages benötigen, dann ist das kein Tabu. Unser Ziel ist aber, die Wirtschaftsgemeinschaft zu vertiefen und die Ausgabendisziplin zu stärken. Bis Mittwoch wollen die Demonstranten vor dem Brüsseler Gipfelgebäude ausharren und daran erinnern, dass die Banken stärker als bisher an den Kosten des Rettungsschirms zu beteiligen sind.
Nach den Staats- und Regierungschefs aller EU-Staaten berät jetzt noch die kleinere Runde der Euro-Staaten. Zu den Gesprächen nun live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
Es ist nicht ganz leicht festzustellen, wie weit die Regierungschefs bei ihren Beratungen gekommen sind. Sie halten sich bedeckt. Im Grunde genommen versuchen sie nichts anderes, als einen Beschluss zu korrigieren, den sie erst vor 3 Monaten gefasst haben. Diesmal suchen sie Lösungen, die länger Bestand haben sollen, selbst dann, wenn sich die Lage irgendwo wieder verschlechtern sollte. Schwierig ist das. Denn für fast alles, was die Politik entscheiden kann, braucht sie nicht nur die Zustimmung, sondern meistens auch die Beteiligung anderer, meist privater Investoren. Und die will erst erworben werden. Alleine können die Regierungen eigentlich nur eins tun. Sie können ihre Haushalte in Ordnung bringen und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Länder stärken. Nötig ist beides, aber diese Erkenntnis ist in Europa nicht überall verbreitet. Deshalb haben Angela Merkel und Nicolas Sarkozy heute ihren italienischen Kollegen Berlusconi ins Gebet genommen. Aber eigentlich hätte sich die Kanzlerin auch an ihren französischen Kollegen wenden können. Denn die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs hat zuletzt so sehr gelitten, dass das Land in den Kreis jener Länder zu rücken droht, um die man sich Sorgen machen muss. Zurück nach Hamburg.
Der Osten der Türkei ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Zahlreiche Häuser stürzten ein. Bislang wurden mindestens 85 Todesopfer geborgen. Die Behörden befürchten jedoch, dass weitaus mehr Menschen ums Leben kamen. Das Beben hatte eine Stärke von 7,2. Sein Zentrum lag in der Provinz Van an der Grenze zum Iran. Besonders betroffen ist die Stadt Erciş.
Mit schwerem Gerät räumen Helfer die eingestürzten Mauern beiseite und suchen nach Verschütteten. Mehr als 50 Gebäude sollen in der Stadt Erciş eingestürzt sein. Die ostanatolische Kreisstadt hat es bei dem Beben wohl am schlimmsten erwischt. Um 13.41 Uhr Ortszeit bebte im Osten der Türkei die Erde. Das Epizentrum lag in Tabanle in der Provinz Van. Diese Bilder, die wir aus der 360.000 Einwohner zählenden Stadt Van bekommen, zeigen zahlreiche eingestürzte Gebäude. Bei dem Beben sind auch viele Telefon- und Stromleitungen unterbrochen worden, sodass wenige Informationen über das ganze Ausmaß des Bebens nach außen dringen. Die erste Todesmeldung kam aus Bitlis. Dort wurde ein 8-jähriges Mädchen in den Trümmern eines eingestürzten Hauses gefunden. Auch 2 Stunden nach dem Hauptbeben kam es noch zu 17 weiteren Nachbeben, die 100 Kilometer weit zu spüren waren. Ministerpräsident Erdogan machte sich noch am Abend auf den Weg in die Krisenprovinz.
Libyen feiert das Ende des Regimes von Muammar Gaddafi. Der Nationale Übergangsrat erklärte heute offiziell, das Land ist befreit. Zehntausende versammelten sich zu einer Feierstunde in Benghazi, wo der Aufstand im Februar begonnen hatte. Gaddafi war vor 3 Tagen unter nach wie vor ungeklärten Umständen getötet worden.
Ein Fahnenmeer in Benghazi und die Hymne eines freien Libyens, gesungen von Tausenden und vom Übergangsrat. Gaddafis Gegner haben den Sieg über das Regime gefeiert und das Land für frei erklärt. Nehmt den Kopf hoch, ihr seid nun freie Libyer. Dann ein Appell an die Versammelten, gemeinsam das neue Libyen zu bauen, ein Land, das sich am Islam orientiert, in dem Toleranz und Versöhnung gelten sollen. Wir müssen auf Gott vertrauen, damit wir eine gute Zukunft haben. Aber wir müssen auch zusammenstehen, eine Einheit bilden, was lange Zeit nicht möglich war. Der Aufbruch in eine neue Ära wird allerdings durch die Frage belastet, wie Gaddafi nach seiner Gefangennahme zu Tode kam. Nach internationaler Kritik wurde die Leiche nun angeblich doch zur Obduktion gebracht. Es soll auf Drängen der Vereinten Nationen eine Untersuchung der Todesumstände geben. Der Leichnam, der gestern öffentlich zur Schau gestellt wurde, soll nun doch Angehörigen übergeben werden. Heute feiert das Land, danach soll es in Libyen an den politischen Umbau gehen. Eine neue Übergangsregierung soll bis Mitte nächsten Jahres Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung vorbereiten.
Zur weiteren Entwicklung in Libyen eine Einschätzung von Matthias Ebert aus der Hauptstadt Tripolis, wo heute ebenfalls das Ende des Gaddafi-Regimes gefeiert wurde.
Libyen ist frei, doch trotz des Jubels wissen viele Libyer hier, der Neuanfang wird schwierig. Noch immer gibt es Spannungen zwischen verschiedenen Führern der Rebellenarmeen und die könnten ab jetzt offen zutage treten. Außerdem haben die Menschen hier kaum Erfahrungen mit der Demokratie. Gerade erst in diesen Tagen bilden sich erste Parteien heraus. Doch bislang haben die kaum mehr als einen Namen und sollen doch in den nächsten Monaten die Macht im Land übernehmen. Und da ist noch eine Herausforderung, die Entwaffnung von tausenden Kämpfern. Insgesamt aber ist es durchaus möglich, dass die Libyer diese Herausforderungen schaffen, denn auch bislang hatten sie in dieser Revolution kein Zurück. Die Sehnsucht nach wirklichen Veränderungen ist nach 42 Jahren Gaddafi-Herrschaft überall spürbar.
Begonnen hatte der Volksaufstand in der arabischen Welt in Tunesien. Dort fanden heute die ersten freien Wahlen statt. Rund 9 Monate nach dem Sturz von Präsident Ben Ali waren die Menschen aufgerufen, eine verfassungsgebende Versammlung zu bestimmen. Der Ansturm auf die Wahllokale war gewaltig. Vielerorts bildeten sich lange Schlangen. Die gewählten Vertreter sollen eine Übergangsregierung benennen und eine Verfassung erarbeiten. Spätestens in einem Jahr sind Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geplant. Die Linkspartei will in Deutschland einen demokratischen Sozialismus aufbauen. 4 Jahre nach ihrer Gründung hat sich die Partei heute zum ersten Mal ein Grundsatzprogramm gegeben. Die große Mehrheit der mehr als 500 Delegierten stimmte auf dem Parteitag in Erfurt für die Leitlinien, nachdem es in den vergangenen Monaten noch heftige Auseinandersetzungen darüber gegeben hatte. Jetzt sind die rund 70.000 Parteimitglieder aufgerufen, das Programm in einer Urabstimmung zu billigen.
Einen Meilenstein errichtet, Geschichte geschrieben. Die Linkspartei geizt nicht mit Superlativen, nachdem sie ihr neues Programm verabschiedet hat, mit fast 97% der Stimmen.
Unser Programm, liebe Genossinnen und Genossen, ist eine Kampfansage an die herrschenden Verhältnisse und auch eine Kampfansage an die Herrschenden.
Das heißt etwa, der Bankensektor soll verstaatlicht werden und Deutschland aus der NATO austreten. Damit hat sich vor allem der radikale Parteiflügel durchgesetzt. Trotzdem sprechen fast alle von einem guten Kompromiss.
Wir haben im letzten Jahr leider öffentlich einen sehr zerstrittenen Eindruck gemacht. Und jetzt haben wir doch ein Parteiprogramm, wo wir uns gemeinsam wiederfinden.
Die Schuld an den schlechten Ergebnissen bei Landtagswahlen und den aktuellen Umfragen, sie wird vor allem den Medien zugeschoben und innerparteilichen Kritikern.
Wenn die Führung angegriffen wird, und ich sage das als jemand, der lange Jahre Führungsämter innehatte, dann braucht die Führung die Solidarität der gesamten Partei, auch dann, wenn sie Fehler macht.
Weiter im Amt bleiben die umstrittenen Vorsitzenden, voraussichtlich bis zum nächsten Juni. Beim nächsten Parteitag wird da nicht übers Programm, sondern über das Personal abgestimmt.
Noch steht Oskar Lafontaine hinter den Parteichefs Ernst und Lötsch, aber vielleicht schon bald wieder vor ihnen. Viele der Delegierten wünschen ihn sich zurück an die Parteispitze rechtzeitig zum nächsten Bundestagswahlkampf und passend zum neuen Programm, das vor allem Lafontaines Handschrift trägt.
Neue Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks wird die juristische Direktorin des Senders, Carola Wille. Der Rundfunkrat wählte die 52-Jährige zur Nachfolgerin von Udo Reiter, der Ende des Monats ausscheidet. Es war bereits der zweite Anlauf der Intendantenwahl. Der erste Kandidat, der Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung Hilda, war im Rundfunkrat durchgefallen. Nach einer Serie von Autobrandstiftungen in Berlin hat die Polizei offenbar einen Täter gefasst. Der 27-Jährige gestand, in diesem Sommer 67 Fahrzeuge angezündet und weitere 35 beschädigt zu haben. Als Motiv nannte er Frustration wegen seiner Arbeitslosigkeit. Auf die Spur des Mannes kamen die Fahnder durch Videoaufzeichnungen in Bussen und Bahnen, mit denen er zu den Tatorten gefahren war. Insgesamt wurden in Berlin in diesem Jahr 341 Autos in Brand gesetzt. In der Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 die Erfolgsserie von Bayern München gestoppt. Die Niedersachsen besiegten den Rekordmeister mit 2:1. Im zweiten Sonntagsspiel hat sich der FC Schalke 04 mit einem 1:0-Sieg bei Bayer Leverkusen in die Spitzengruppe der Bundesliga vorgeschoben. Den Siegtreffer für die Königsblauen erzielte Farfan in der 82. Minute. Die Tabelle: Bayern München bleibt trotz der Niederlage Spitzenreiter. Dortmund ist mit 3 Zählern Rückstand Zweiter, dahinter punktgleich Schalke und Hannover. Die zweite Hälfte beginnt mit Berlin. Es folgen Wolfsburg, Köln, Nürnberg und Kaiserslautern. In der Abstiegszone Augsburg, Hamburg und Schlusslicht Freiburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 24. Oktober.
Das Hoch verlagert sich nach Nordosten. Gleichzeitig nähern sich atlantische Tiefausläufer, die zur Wochenmitte unser Wetter bestimmen werden. Zwischen den Druckgebilden lebt der Wind auf und vertreibt den Nebel morgen schneller als in den vergangenen Tagen. Heute Nacht ist es zunächst wieder vielerorts klar. Von Tschechien und Polen driftet allerdings Hochnebel ins Land. Auch im Süden breiten sich neue Nebelfelder aus. Morgen löst sich der Nebel in der Südwesthälfte mehr oder weniger schnell auf und macht der Sonne Platz. Richtung Nordosten teils sonnig, teils trübe durch Hochnebel. Schwacher bis mäßiger in der Nordosthälfte, zum Teil frischer Südostwind an der See und in einigen Hochlagen stürmische Böen. In der Südhälfte heute Nacht teilweise frostig, an Nordsee und Niederrhein bis 5 Grad plus. Im Osten und Süden morgen örtlich nur einstellige Werte, sonst 10 bis 16 Grad. Am Dienstag in der Nordosthälfte noch häufiger Sonne, aber recht windig. Richtung Westen und Südwesten dichte Wolken und örtlich Regen. Mittwoch und Donnerstag überall mehr Wolken als Sonne. Hier und da fällt etwas Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Darin Milliardenpoker, der Gipfelmarathon in Brüssel sowie Erdbeben. Warum die Türkei so gefährdet ist.